Ich habe heute Morgen gedacht, ich schaue doch mal noch kurz nach. News Israel, ob es da was Neues gibt. Vor 2 Stunden. Israel fordert Menschen im Südlibanon zur Evakuierung auf. Da gibt es dann noch weitere Meldungen. Und wir alle sind ja wirklich jetzt in einer Phase, bei der Israel ja irgendwie und der Nahe Osten irgendwie nicht aus den Schlagzeilen geht. Und manchmal überschlagen sich die Ereignisse und ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Man hat einerseits so seine eigenen Gedanken, oder? Wie gehe ich jetzt mit dem um? Was heißt denn das jetzt? Aber manchmal wird man dann auch konfrontiert mit anderen Menschen in Gesprächen. Und dann wettert wieder jemand über Israel und dann meint man, ja, aber halt mal, so ist es doch eben nicht. Und dann versucht man irgendwie dann doch auch ins Gespräch zu kommen und das Ganze ein bisschen zurechtdrücken. Ganz unterschiedliche Reaktionen. Und was ich dann herausfordernd finde, ist tatsächlich Weisheit zu haben, was sage ich denn jetzt? Wie reagiere ich? Aber auch, wie bete ich überhaupt? Wie soll ich denn jetzt beten? Und was uns einfach auffällt, ist im Ganzen, auch weltweit, ein wirklich neu stark aufkommender Antisemitismus. Ganz speziell. Ich möchte heute Morgen jetzt so wie anknüpfen. Ich hatte ja vor Weihnachten, oder, hatten wir dieses Thema am Donnerstagabend und an einem Sonntag. Und da möchte ich ein bisschen jetzt das weiterziehen, aber gleichzeitig ein bisschen speziell, weil ich mich gerade auch mit dem Buch Jeremia intensiver beschäftige, möglichst viele Stellen auch auf das Buch Jeremia beziehen. Und gleichzeitig auch dieses Buch einmal mehr an euer Herz legen, dass ihr vielleicht da auch wieder Zeit damit verbringen könnt. Also ich möchte zuerst versuchen, mal eine biblische Einschätzung zu machen. Einfach, ist natürlich so, an seinem Morgen, da kann man immer nur einzelne Teile herausnehmen und das nie ganz umfassend darlegen, sonst wären wir heute Abend noch da, oder? Das ist nicht ganz das Ziel. Also das Erste, was ich hier mal fokussieren möchte, dabei zitiere ich Netanjahu, damals 3.3.26, als Rechtfertigung des Angriffs. Er sagt dann auf den Iran, er sagt, das nennt man Frieden durch Stärke. Man muss stark sein, um die Freiheit und seine Werte zu schützen. Danach sagt er dann noch, dieser Militärschlag, den sie damals gemacht hatten, zu Beginn vom letzten Irankrieg jetzt, das ist das Tor zu einem umfassenden Frieden. Ich zitiere jetzt einfach, was Netanjahu gesagt hat. Dabei habe ich dann gedacht, ja gut, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Vielleicht gerade speziell in Jeremia. Gibt es da irgendeine Stelle, die vielleicht da irgendwas dazu sagt? Interessanterweise in Jeremia 6, 14. Also diejenigen, die vielleicht eine Bibel haben, können das auch aufschlagen. Interessanterweise heißt es hier, und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes, das ist ja poetisch für Israel, indem sie sprechen, Friede, Friede. Und es ist doch kein Frieden. Und dann, in Jeremia 17, wird noch ganz speziell auch gesagt, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet. Seine Hoffnung auf Menschen setzt und auf menschliche Kraft vertraut. Ich habe das jetzt aus der Hoffnung für alle genommen. Also nochmals, Gott sagt eigentlich, es kann kein Segen da sein, ganz im Gegenteil, wenn man auf natürliche Ressourcen baut und dort sein Heil sucht und sein Heil in Menschen setzt. Und dabei müssen uns immer bewusst sein, auch wenn Menschen über Gott reden, ist immer die Frage, welchen Gott meinen sie? Und Gott hat sich ja offenbart in Jesus Christus. Und wir können nur den wahren Gott, den wahren dreieinigen Gott anbeten, so wie er sich im Neuen Testament ganz offenbart hat, nämlich Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jegliche andere Gottesvorstellung ist Götzendienst. Das ist die Aussage der Bibel. Und deshalb gilt das auch hier, wenn wir also irgendwie unser Vertrauen eben auf etwas anderes setzen als auf den wahren Gott. Und letztendlich, wenn Jesus Christus abgelehnt wird, wird der wahre Gott abgelehnt. Das muss uns irgendwie mal so als Rahmen vielleicht bewusst sein. Kommen wir auf einen zweiten Punkt. Politische Bündnisse. Damals im Hintergrund jetzt von Jeremia war es ja so, Gott hatte zugelassen, dass die Babylonier unter Nebukadnezar die Vorherrschaft hatten, im ganzen Vorderen Orient. Und Jeremia hatte ein und das andere Mal gesagt, unterwerfet euch Babylon, dann wird es euch gut gehen. Also mit anderen Worten, anerkennt eure Schuld vor mir und unterwerft euch jetzt unter die Zuchtrute, die ich gesendet habe. Und was haben sie gemacht? Immer wieder geliebäugelt, wer könnte uns jetzt da helfen, damit wir das Joch abschütteln können? Ja, wer war sonst noch so eine Großmacht? Im Süden Ägypten. Aber mit Ägypten, das war doch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis, oder? Die Ägypter hatten ja einmal die Israeliten unterjocht, ein andermal gegen die Assyrer waren sie auch nicht gerade sehr effizient, hatten sie auch versagt. Und jetzt wieder hoffen sie auf Ägypten. Schon das Nordreich war untergegangen, weil sie auf Ägypten gehofft hatten. Und jetzt wieder in der Zeit Jeremia. Und da waren aber noch andere, noch die, die noch weiter, ein bisschen weiter weg waren als der Babylonier, das waren nämlich die Assyrer, die ja vorher ihre Gewaltherrschaft hatten, auf die hoffte man auch noch. Deshalb sagt Gott in Jeremia 2, warum läufst du ständig umher und suchst dir einen neuen Bündnispartner? Ägypten wird dich genauso bitter enttäuschen, wie Assyrien es tat. Wenn wir das jetzt versuchen zu übertragen auf heute, politische Bündnisse, auf die man hofft, natürlich Israel hofft ja die USA, das ist ihr Bündnispartner, mal primär. Viele anderen sind gar nicht mehr da, oder? Aber wenn sie auf die USA vertrauen, anstatt auf den wahren, echten Gott, dann kommt das nicht gut. Weil USA könnte unter Umständen irgendwann mal eben auch nicht mehr verlässlich sein. Und gewisse Risse in dieser Beziehung sieht man ja schon. Ein nächster Punkt. Wenn man so hört, wie dieser Krieg geführt wird, dann liest man natürlich von der Stärke von Mossad und tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich muss dabei bekennen, wir hatten gerade auch eine Serie geschaut, wo Mossad eben drin ist. Teheran, vielleicht hat das jemand mal schon gesehen. Einfach interessant, wie hier gearbeitet wird und faszinierend, oder, was die da alles machen. Auch das IDF, oder? Also das Militär, sehr effizient, sehr diszipliniert, sehr ja, beeindruckend. Aber, jetzt kommt das Aber. Das Problem ist, die Konzentration ist auf diese äußeren Merkmale und Kräfte und Eigenschaften. Aber Gott will eigentlich eine innere Umkehr. Er will eine innere Erneuerung, eine Erneuerung, die von Herzen kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber in Israel ist ja jetzt für Anfang Juni eine Fest geplant am Toten Meer. Viertagesfest. Aber nicht zur Ehre Gottes, sondern LGBTQ+-Festival. Ich meine, da kann kein Segen drauflegen, oder? Versteht ihr? Also, ohne innere Veränderung geht das nicht. Deshalb lesen wir Jeremia 4,4. Ändert euch von Grund auf, oder? Tut Buße, wendet euch von ganzem Herzen zu mir, eben zum wahren Gott. Nicht der Gott, den die Juden in ihrer aktuellen Religion gebastelt haben. Das ist ein falscher Gott. Wenn er sich mal mit dem Talmud beschäftigt hat, merkt sehr schnell, was für eine Religion da gebaut worden ist. Fern von Jesus Christus. Fern vom wahren Gott. Das muss uns bewusst sein. Wenn ihr nicht von euren falschen Wegen umkehrt, entbrennt mein Zorn wie ein Feuer, das niemand löschen kann. Vielleicht nur ein statistischer Hinweis. Im Jüdischen Allgemeine war ein Artikel, der ist jetzt natürlich im letzten Jahr publiziert worden, bezüglich der statistischen Daten. Es gibt, vielleicht könnt ihr ja mal überlegen, wie viel Christen gibt es offiziell in Israel. Die haben ja 10 Millionen Einwohner. Was denkt ihr? Wie viele Christen gibt es da? Größenordnung.
100.000.
Ein bisschen mehr, aber nicht viel, viel mehr. 185.000. Das sind 0,7%. 0,7%. Das ist die offizielle Statistik. Jetzt, der Herr kennt die seinen, oder? Das ist, bei uns ist die offizielle Statistik viel, viel mehr, aber wir wissen, die echt gläubig sind, das sind vielleicht nochmals weniger. Vielleicht sind auch noch andere, die nicht in der Statistik sind, oder? Versteht mir. Aber einfach damit uns wie bewusst ist, aktuell haben wir 0,7%. Rein statistisch, ohne das jetzt weiter zu bewerten. Und solange Jesus Christus nicht der wahre Messias ist und sie noch auf einen anderen Messias warten. Natürlich wissen wir, es gibt eine große Gruppe, die sind auch Atheisten, die wollen gar nichts wissen, die erwarten überhaupt niemanden. Und solange eben nicht der wahre König erwartet wird, wird das keine Lösung geben. Jeremia 23 sagt, es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So wird man diesen König nennen. Wir wissen, der Friedenskönig ist Jesus Christus. Ohne Jesus Christus als König von Israel wird es keine Lösung geben. Das ist ein Faktum, das die Bibel uns darlegt. Noch ein vierter Punkt. Wir haben in Daniel eine Prophezeiung, Daniel Kapitel 9. Vielleicht haben einige schon davon gehört, die 70-Jahr-Wochen. Und die letzte Jahrwoche wird so beschrieben, der erste Vers: Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Das ist eben letztendlich der Tod Jesu Christi. Die Stadt aber, und da geht es um Jerusalem, Die Stadt aber samt dem Heiligtum, das ist der Tempel. Der zweite Tempel war ja noch da, als Jesus gekreuzigt worden ist. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten. Der zukünftige Fürst ist der Antichrist. Das Volk des zukünftigen Fürsten wird das zerstören, das ist Rom. Und deshalb ist der zukünftige Fürst, der Antichrist, wird aus dem wiedererstandenen römischen Reich, in welcher Form auch immer, sein. Also wenn ich es richtig erkenne, sieht das für mich nach EU aus. Das ist genauso diese Form. Oder mögt euch an die Statue erinnern, zwei Beine aus Stahl, Eisen und dann die Füße, Ton und Eisen vermischt. Irgendwie schon zerbrechlich, andererseits doch mit Macht, ist für mich ein schönes Bild für das aktuelle Europa. Und dann wird der Stein kommen, oder? Der eben die Macht von Jesus Christus repräsentiert und das zerstören. Also die Endzeit wird genau das sein. Und deshalb eben, das Volk des zukünftigen Fürsten wird das zerstören. Sie geht unter in der überströmenden Flut, und das war ja im Jahr 70 der Fall. Und dann eben diese Aussage, bis ans Ende wird es Krieg geben. Also die Prophezeiung ist klar, es wird kein Frieden und Ruhe geben im Nahen Osten. Das können wir gerade vergessen. Auch wenn ein Trump das meint, er hat immer ganz groß gesagt, oder, ja, ich komme und ich werde Frieden machen innerhalb wenigen Tagen, oder? Möchtet ihr euch erinnern? Nein, das geht nicht. Es steht geschrieben hier, ganz klar. Fest beschlossene Verwüstung. Das ist das, was wir hier sehen. Jesus hat das auch bestätigt in der Endzeitrede. Und eben, wir haben ja Jeremia 23 bereits gelesen, eben, es wird der König kommen. Eben der König in der Nachkommenschaft von David, das ist Jesus Christus. Aber in der Zwischenzeit hat Jesus selber auch gesagt, in der Endzeitrede in Lukas, vielleicht nochmals kleiner Hinweis, wir haben ja drei Endzeitreden in den drei Evangelien, im synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus. Die sind sehr, sehr ähnlich und die fokussieren auf die Endzeit. Lukas aber fokussiert auf das Jahr 70 nach Christus. Einfach, dass man diese Unterscheidung sieht. Und er sagt da hier ganz klar, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Jesus hat das klar prophezeit und das ist im Jahr 70 passiert. Da wurden sie wirklich weggeführt. Es gab dann 135 unter dem Bar-Kochba-Aufstand nochmals eine Wegführung, dann war es dann so ziemlich ganz fertig, oder? Aber Jahr 70 war so dieser Moment, wo ja Jerusalem und eben auch der Tempel zerstört worden sind. Und dann hat Jesus gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Und damit, Jerusalem ist natürlich stellvertretend, oder? Für ganz Israel. Wird zertreten werden, das heißt, es wird immer, Anführungs- und Schlusszeichen, Ärger geben dort, bis die Zeiten der Heiden erfüllt ist. Jesus hat ganz klar gesagt, das ist zeitlich begrenzt, bis die Zeiten der Heiden erfüllt ist. Paulus erwähnt das ähnlich, oder? Im Römer 11. Jetzt leben wir noch in dieser Zeit der Heiden. Und da baut Jesus seine Gemeinde. Das ist, oder sind mal erste Einschätzungen. Dann in 9, Lukas 21, genau. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich habe das betitelt mit Weg in die Katastrophe. Erste Überlegung, Israel hat eine Verheißung. Wenn wir Jeremia 30 nehmen als Beispiel, eben, man könnte noch viele andere nehmen, dies ist das Wort, das vom Herrn, also Yahweh, vom Bündnisgott, an Jeremia erging. So spricht Jahweh, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch, denn siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr. Und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es in Besitz nehmen. Also wir sehen, es gibt eine Prophezeiung. Es gibt eine Verheißung. Gott hat ganz klar gesagt, ihr werdet zerstreut werden, aber am Ende der Zeiten werde ich euch zurückholen. Und jetzt muss man natürlich die verschiedenen, sage ich mal, Prophezeiungen nehmen, im Alten Testament, vergleichen. Und dann erinnern wir uns, Hesekiel, der hat ja mehr oder weniger zur gleichen Zeit gelebt wie Jeremia. Nur war er mit seinen Prophezeiungen bereits schon in der Verbannung. Er war ja schon in Babel. Deshalb ein Exilprophet, sagt man dem. Und er hatte diese Vision, möchte euch erinnern, von den Totengebeinen. Nun ja, Totengebeine, eben, die sind tot und das ist keine Hoffnung mehr. Und dann auf einmal, was passiert da? Die Knochen bewegen sich, oder? Bisschen gruselig, oder? Aber irgendwie, da kommen die zusammen. Dann gibt es auf einmal Sehnen und Fleisch und auf einmal sind die Menschen wieder da. Ein Wunder. Also wie eine Auferstehung. Aber was war da der Punkt? Was ist das Entscheidende? In der ersten Phase. Die hatten noch keinen Geist. Er musste dann nochmals reden und beten. Und dann kam erst der Geist in die Menschen. Und das ist genau die Situation, in der wir jetzt leben. Seit 1882 war da eine Welle nach den anderen, sind die zurückgekommen unter sehr, sehr viel Problemen, sehr viel Widerstände. Der Feind hat alles unternommen, um das irgendwie zu verhindern. Gott hat immer wieder seine Hand darüber gehalten. Die wurden immer wieder angegriffen, menschlich fast unmöglich. Immer wieder hat Gott seine Hand darüber gehalten. Aber sie sind noch im Unglauben. Das muss uns bewusst sein. Aber Gott hat seine Hand darüber. Er hat seine Verheißung gegeben. Und das ist so. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wer kennt diese Münze? Das ist ein halber Schekel. Eine private Prägung von 2018 übrigens. Das war beim ersten Mal, als Trump die Regierung antrat und die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem brachte. Und da gab es eine Gruppe von Leuten, die sagte, dieser Trump, das ist der neue Kyrus. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr vorne das Bild von Trump und hinten Kyrus. Nun, Kyrus ist bekannt, oder? Kyrus, der persische König, der eben genau die Gefangenschaft von den Babyloniern beendet hatte. Das, was ja Jeremia auch als Prophezeiung erhalten hatte. 70 Jahre werden die Babylonier die Vorherrschaft haben. Und dann werdet ihr wieder zurückkehren können. Und das war eben dieser persische König Kyrus, der das ermöglichte. Aber nicht nur das, er sagte auch, baut den Tempel wieder auf. Und betet für mich. Das war der Kyrus. Jetzt wird er mit Trump verglichen. Schon spannend, oder? Nun, ich denke, in Israel speziell, aber vielleicht auch ganz allgemein, der Wunsch nach einem starken Mann, der schon übermenschlich da wieder Ordnung in das Chaos bringt, oder? Ich meine, wir haben ja wirklich aktuell ziemlich chaotische Zustände auf ganz vielen verschiedenen Ebenen in dieser Welt. Und insbesondere eben im Nahen Osten. Und da ist der Wunsch da, nach genau diesem Übermenschen, der hier jetzt endlich mal Ordnung reinbringt. Und das öffnet natürlich ganz klar den Weg, dass eben letztendlich die Prophezeiung vom Antichristen, die ist ja auch da, dem Gegenspieler der Nachäffung des Teufels. Auch er hat eine teuflische Trinität. Der Teufel im Hintergrund, das Geistwesen, der Antichrist ist dann sein Christus, oder? Sein Erlöser und dann der falsche Prophet, quasi der Heilige Geist, der eben macht, dass sie den Antichristen anbeten. Der ist auf dem Weg. Der Herr weiß wann. Wir wollen nicht sagen, es ist morgen oder irgendwann. Wir wissen einfach, dass er kommen wird. Was wir einfach sehen, die Zeichen der Zeit. Ich meine, so etwas ist für mich ganz klar ein Zeichen der Zeit. Die Menschen werden immer bereiter für einen solchen Unfug, oder? Also ich meine, eigentlich ist es ein völliger Unfug, aber eben, wir sehen, die Situation ist so. Was ist jetzt aber die Prophezeiung Gottes für Israel? Was wird ihnen prophezeit? Wir haben gesehen, wir haben einerseits die Prophezeiung, sie werden wieder zurückkommen. Sie haben die Prophezeiung des wahren Königs, des wahren Friedenskönigs, der wird kommen. Aber bevor der kommen kann, gibt es eben noch eine andere Prophezeiung. Jeremia 30, 7, Wehe. Also wenn ein Wehe kommt, dann muss man sagen, oh, jetzt muss man ganz besonders aufpassen. Da kommt etwas Schlimmes. Denn groß ist dieser Tag. Nun, er spricht hier vom Tag des Herrn. Interessant übrigens, dass Jeremia diesen Begriff und dieses Thema nicht wirklich explizit erwähnt. Das macht ein anderer Prophet. Der war zeitlich parallel, ein kleiner Prophet. Und ich mache jetzt keine Frage. Es ist der Zephania. Wer kennt Zephania? Wer hat schon mal Zephania gerade zuletzt Thema gelesen? Sehr gut. Er ist eben nicht gerade so ein Bekannter, oder? Und vor allem, wenn man den liest, oder? Boah, ist das schwierig, ist das schwer, oder? Weil da geht es genau um den Tag des Herrn. Ein schrecklicher Tag. Ein Tag des Gerichtes. Also Zephania ergänzt Jeremia genau um diesen Punkt und vertieft dieses Thema vom Tag des Herrn. Übrigens, Joel hatte das ja begonnen. Joel ist ein sehr früher Prophet und hat über den Tag des Herrn gesprochen. Auch ein schrecklicher Tag. Ein Tag des Dunkels. Eben nicht 24 Stunden, sondern eine Zeitperiode des Gerichtes, das eben dem Kommen, dem sichtbaren Kommen in Macht und Herrlichkeit vorausgeht. Und da heißt es, eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Eine Zeit der Drangsal. Jesus hat das ja auch ausgedrückt. Eine so schwierige Zeit, eine so große Drangsal, das könnt ihr auch in Matthäus 24 nachlesen, wie es noch nie gewesen ist, aber auch nie mehr sein wird. Also der Holocaust ist da gegenüber gerade nicht mehr so schlimm. Einfach daran denken, das war nicht der Holocaust, sondern etwas, das noch kommt. Und das sind diese Drangsal Jakobs. Eben Zephania hat das so beschrieben. Nahe ist der große Tag des Herrn oder Tag Yahweh. Auch im Neuen Testament ist der Tag des Herrn auch ein Begriff, der ja dann so verwendet wird. Sehr rasch kommt er. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zornes ist dieser Tag, nämlich des Zornes Gottes. Gott hat einen gerechten Zorn über die Sünde. Und dieser Tag wird kommen. Und dieser Tag ist ein Tag, auch der Drangsal. Gleichzeitig aber ist es ein Tag der Rettung für Israel. Und das ist eben jetzt der andere Punkt. Israel wird nicht untergehen dort in dieser Drangsal, weil die Prophezeiung, die geht nämlich dann auch noch weiter. Eine Zeit der Drangsal ist für Jakob, aber er, also Gott, wird es aus ihr erretten. Und zwar dann, wenn eben ein Überrest erkennt Wow, Jesus ist ja der Messias, den wir erwartet hatten. Wenn das passiert, dann gibt es die Wende für diesen Überrest. Den wird Gott bewahren. Und die werden in die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches dann auch eingehen können. Ich habe bereits erwähnt, eben dieser falsche Messias. Jesus hatte schon gesagt im Johannes 5, 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen, ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Jeremia hat auch über die falschen Hirten gesprochen. Und Daniel 9, jetzt 27, der zweite Vers, um das zu ergänzen, wo er dann weiterschreibt und er, dabei bezieht er sich eben auf diesen zukünftigen Fürsten, oder? Er, der Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, eine Jahrwoche lang, also für 7 Jahre. Das heißt also, Israel wird eben genau mit diesem falschen Messias einen Bund schließen. Und in der Mitte der Woche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und das kombinieren wir dann auch, oder, mit dem Versen 2. Thessalonicher, wo eben gesagt wird, dieser Sohn des Verderbens, er wird sich setzen in den Tempel und er will angebetet werden als Gott. Ich komme zum letzten Teil der Überlegungen. Hoffnung eben für diesen Überrest. Und vielleicht, bevor ich hier noch einfüge, ist es wichtig zu sehen, alle Israelis oder Juden, Juden sagen wir ja eher aus dem ethnischen, religiösen Teil, Juden gibt es überall in der ganzen Welt, Israelis sind die, die in Israel wohnen, oder, und dort auch, sage ich mal, den israelischen Pass haben. Das können Araber sein oder was immer, oder im Hintergrund. Israelis sind einfach die, die dort sind, den Pass haben. Nun, alle Israelis oder eben auch alle Juden, die jetzt zum wahren Glauben an Jesus Christus kommen, die gehören zu uns. Wir gehören zusammen. Wir bilden einen Leib. Der Leib Christi ist nicht zerteilt. Und wenn ich es richtig sehe, dass Jesus eben uns holt, bevor der Zorn Gottes kommt, dann kommen die mit uns. Das ist einfach noch eine Klammerbemerkung, bevor ich da noch weitergehe. Also Jesus Christus, der Messias, er wird wiederkommen. Siehe, Jeremia 23, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Das erinnert uns natürlich an den Spross in Jesaja 11. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen. Und in seinen Tagen wird Juda gerettet werden. In der Zwischenzeit werden alle Versuche eben fehlschlagen. Gleichzeitig muss man auch sagen, die ganze Menschheitsgeschichte, und da ist ja Israel, hat ja Gott erwählt, nicht weil es ein besonderes Volk ist, aber Gott hat Israel erwählt als Anschauungsunterricht. Und wir tun ganz gut daran, nicht mit dem Finger auf die Juden oder Israel zu zeigen, sondern zu sagen, sie stehen repräsentativ für dich und mich. Sie zeigen auf, wie wir sind, die gefallenen Menschen. Und letztendlich könnte man sagen, könnten die allerbesten Bedingungen sein, das ist ja übrigens in der Politik immer wieder das Thema, oder? Da kommt wieder ein Neuer und verspricht wieder das Wunder, oder? Und das Blaue vom Himmel herunter, oder? Aber das Problem ist das Herz der Menschen. Ich kann noch lange Gesetze machen und mit Militär und Polizei für Ordnung sorgen, das muss sein, das ist klar, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber letztendlich kann hier kein Herz verändert werden. Und das ist nötig, dass das Herz verändert wird. Nur dann passiert etwas. Nur dann kann es etwas Nachhaltiges sein und langfristig ein Frieden da sein und Ruhe. Und das ist genau das, was Jeremia eben auch aufgegriffen hat. Es geht um das Innere, um den inneren Menschen. Es geht hier darum, dass da etwas Neues ist. Und deshalb Jeremia 31, diese Lösung von diesem tiefergehenden Problem. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und das ist ja das ganz Spezielle. Der neue Bund, da haben wir Teil daran. Das könnt ihr im Hebräerbrief nachlesen. Aber dieser neue Bund ist jetzt noch nicht mit der Nation Israel geschlossen, sondern über die Gemeinde mit jedem Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Aber es wird die Zeit kommen, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar, dass er dann mit diesem gläubigen Überrest diesen Bund schließt. Und dann wird auch Joel 3 Realität werden, dass der Heilige Geist über alle ausgegossen wird, nicht nur über die, die glauben. Das war ja bei Pfingsten passiert. Und passiert jedes Mal, wenn jemand glaubt, wird der Heilige Geist ausgegossen auf das Herz von diesem Gläubigen. Aber dann wird es die ganze Nation sein. Und dann wird der neue Bund im vollen Umfang für Israel da sein. Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes legen. Das ist doch etwas ganz anders. Und das geht eben durch den Heiligen Geist. Ich werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist etwas Wunderbares. Und dann ist eben diese Friedensherrschaft, die sehen wir in der Bibel ebenfalls. Dann kann Jesus Christus regieren über diese Welt. Und dann wird Frieden herrschen. Er wird dann mit eisernem Stab herrschen. Das ist noch nicht die Ewigkeit. Sünde wird es immer noch geben. Der Teufel wird gebunden sein. Es wird also keine Versuchung von außen kommen. Aber es ist noch nicht Ewigkeit. Aber Gerechtigkeit wird herrschen. Das heißt eben, jede Ungerechtigkeit wird unmittelbar gerichtet. Nicht wie jetzt. Oder jetzt haben wir so viel Ungerechtigkeit, dass vieles wird nicht mal aufgedeckt, oder? Und deshalb lesen wir dann in Jeremia 30, sondern sie, also Israel, werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen, ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. König David, das ist natürlich Jesus Christus. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, dass ich das gute Wort erfüllen werde, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Es gäbe noch vieles zu ergänzen. Ich möchte einfach das so mal hinlegen. Was nehmt ihr mit? Ich würde einfach sagen, auf der einen Seite eine biblisch entspannte Haltung auf das Tagesgeschehen. Ja, wir lassen uns da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Wir müssen auch keine Angst haben. Wir wissen, Gott steht über alledem. Wenn da wieder mal kein Öl durch kann dort bei Hormus, dann hat Gott halt das so eingerichtet. Er will damit vielleicht den Menschen zum Nachdenken bringen, oder? Aber ich finde es auch noch wichtig, dass wir nicht blind Partei ergreifen. Das machen wir auch ganz schwierig. Sondern wir sollen beten. Und zwar für alle beteiligten Parteien. Auch für die ganz Schlimmen, oder? Also ganz wichtig, oder? Wir beten für sie. Wir bringen das vor Gott. Natürlich beten wir, dass noch irgendwelche Lösungen da sind, dass er noch Geduld hat. Das wollen wir. Aber in allem dürfen wir einfach wissen, der Herr ist nahe. Und das dürfen wir sicherlich so mitnehmen. Ich möchte noch diesen Vers aus Jeremia 33 lesen und dann zur Stille kommen können vor dem Herrn, das vielleicht auch noch bewegen. Wir lesen hier in Jeremia 33, so spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr, also Yahweh, ist sein Name. Ruf mich an, so will ich dir antworten und dir große, unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt.